16 Uhr. Radio Free FM präsentiert die Plattform. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen, ihr macht eine besondere Veranstaltung, vielleicht auch zu einem besonderen Anlass, ihr findet, dieses Thema sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interesse? Mitmachen auf www.freefm.de oder anrufen Ulm 938 6284. Stichwort Plattform.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform, unsere Sendung mit Gästen aus Gesellschaft, Kunst und Kultur. Heute am Mikro Rainer Markus Walte und ich habe einen ganz lieben Gast, einen sogar ziemlich überraschenden Gast, hat sich einfach mal so ergeben im Zusammenhang mit der Dorbon Radio Aufzeichnung. Haben wir Piet Baumgartner da. Piet Baumgartner ist seines Zeichens Labelchef des Labels Facedelic und man kennt ihn auch als den Macher hinter D-Fest. D-Fest, eine Band, die, ja, würde ich mal sagen, doch durchaus kommerziell erfolgreich in Deutschland unterwegs ist und das schon seit ziemlich vielen Jahren. Schön, dass er heute da ist und ich möchte mit ihm in der nächsten Stunde gar nicht so sehr über D-Fest reden und was da alles gehen könnte, sondern eigentlich den Mann hinter dieser Band vorstellen. Piet, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen.
Moin Rainer, schönen guten Abend. Ja, der Mann hinter der Maske.
Der Mann hinter der Maske, ja. Piet, du hast ja in, wie lange gibt es eigentlich D-Fest, muss man mal so sagen. Wann hast du eigentlich mit D-Fest angefangen?
Ich glaube 97. War das erste offizielle Album bei damals Mol und das sind jetzt auch schon fast 13 Jahre. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, es macht mir nach wie vor Spaß und vor allem jetzt mal, wenn ich schon mal in Ulm bin, da muss ich unbedingt mal reinschauen, weil Ulm, wissen ja die wenigsten, ist ja meine heimliche Musikhauptstadt, was meine persönliche Prägung betrifft. Aus Ulm kommen, wie gesagt, die Wolbrandt-Brüder und unser Freund Helmut Hattler. Dann kommt der Joe Kraus aus Ulm, alles Menschen, mit denen ich erstes Mal das Vergnügen hatte, schon zusammenzuarbeiten. Und zum anderen als junger Musikfan, damals Kran gehört habe, bis zum Abwinken. Das war für mich die Band. Da konnte ich schweben, da hatte ich Spaß dabei, das war klasse. Ich habe auch die ein paar Mal live erlebt. Also wie gesagt, und da, die sind ja in Ulm hier zu Hause. Und deswegen ist es umso schöner, mal hier in Ulm in ein Mikrofon reinsprechen zu können und das mal loszuwerden.
Ja, ist ja ganz interessant, wenn du das jetzt ansprichst.
Danke, Ulm.
Weil an dem Punkt muss man ja dann vielleicht sogar viel weiter zurückgehen und das mache ich ja auch gerne hier bei der Plattform. Du bist aus Heidelberg und D-Fest liegt jetzt nur 13 Jahre zurück, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Da gab es ja natürlich ein Leben vor D-Fest. Wie hat denn das bei dir angefangen mit der Musik? War da irgendwie eine Familie im Hintergrund, die dich musikalisch geprägt hat? Hast du in der hast du ein Instrument gelernt bei der Dorfkapelle oder wie kamst du zur Musik?
Ähnlich, aber doch nicht ganz, weil Heidelberg, muss man wissen, war ja früher in den 70ern eine der drei Hippie-Hochburgen neben San Francisco und Prag. Hippie deswegen, weil jetzt muss ich mal ein bisschen aus der Historie plaudern, also nicht aus der Stadtgeschichte, sondern aus der Straßenhistorie. Es gab drei LSD-Küchen, drei große LSD-Küchen, eine in Prag, eine in San Francisco und eine in Heidelberg. Ach was. Das muss man wissen. Ja. Und ich war nicht beteiligt, um Gottes Willen, bevor jetzt hier das RD hier sich auf den Weg macht. Nein, ich habe es auch nur erzählt bekommen. Aber das kam, wie gesagt, das führte dazu, dass in Heidelberg auf der Neckarwiese Unmenge von Hippies lagerten, im Sommer vor allem. Dazu kamen die amerikanischen Soldaten, die in Heidelberg stationiert waren, die natürlich ihre Musikkultur mitbrachten auf Platte und auch selbst als Sänger, Musiker und so weiter. Und auch da gibt es eine ganz feine Unterscheidung, denn das änderte sich, als in Amerika die Wehrpflicht eingeführt wurde. Beziehungsweise nicht mehr eingeführt wurde, sondern abgeschafft wurde. Davor kamen relativ viele coole Jungs rüber, die mussten ja, und haben, wie gesagt, ihre Kultur mitgebracht. Danach waren die, also als das dann freiwillig war wohl, war das Publikum ein anderes. Aber da war ich ja schon weg von der von der sogenannten, was heißt, naja, da habe ich mich, ich war damals Teenager und dann irgendwann kümmert man sich natürlich um sein eigenes Leben und weniger um die amerikanischen Soldaten. Aber das hat, wie gesagt, viel dazu beigetragen, was das Gesicht dieser Stadt betrifft. Ne? Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, die mich auch prägt, nämlich diese Jazzclubs, die Amis, die halt irgendwie ihren West Coast Sound mitbrachten und das bunte Völkchen eben auf der Neckarwiese.
Das heißt, damals, als du Teenager warst, gab es in Heidelberg jede Menge amerikanische Clubs, Kneipen.
Sowohl amerikanische Clubs als auch deutsche Clubs. In Heidelberg gibt es übrigens den zweitältesten Jazzclub Deutschlands, das Cave oder Cave, wie man es denn ausspricht. Auch Ella Fitzgerald ist da schon aufgetreten.
Ach, tatsächlich?
Sie kam nur nicht die Wendeltreppe runter. Sie musste, sie war einfach zu stabil, sagt man, oder? So, ja. Taff gebaut. Sie musste also oben mit dem Mikrofon singen und unten spielte die Band. Auch das habe ich nicht erlebt, es war in den 50ern. Aber ich habe es erzählt bekommen und glaube das auch. Weil ich kenne die Wendeltreppe.
Ich habe ja sogar neulich irgendwie gelesen, in der letzten Rolling Stone-Ausgabe war ein Special zu Jimi Hendrix und da habe ich irgendwo gelesen, dass sogar Jimi Hendrix mal in Heidelberg gespielt hat. Da war ich ziemlich platt.
Ja, und Jackson Brown, auch gerade weil einfach das Headquarter in Heidelberg ist von den Amerikanern und da musste wohl jeder mal durch.
Ja, okay. Ja. Und da bist du mittendrin aufgewachsen.
Gottes Willen, nicht unbedingt mittendrin. Eher, ich durfte da nicht hin, weil ich noch so jung war. Mhm. Aber das macht es ja immer umso spannender, wenn man nicht hin darf. Ne? Und da ist mir oft näher dran, wenn man was verboten bekommt, wenn man es erlaubt bekommt. Das ist ja pädagogisch begründet auch schon. Aber wie gesagt, es war angenehm, da aufzuwachsen. Ansonsten, ja, gibt es von der Familie aus, weil du das vorhin angesprochen hast, weniger musikalische Prägung. Meine Mutter spielt Mundharmonika und Ziehharmonika. Das war es aber auch schon.
Das war es auch
ja,
schon.
Ja, das war es schon.
Und wie kam es dann bei dir? Wie ging es dann weiter? Also du hast diese Musik gehört und fiel dann irgendwann bei dir der Groschen und sagst, ich will auch Musik machen oder?
Naja, ich habe nichts Vernünftiges gelernt, sage ich ihm an dieser Stelle. Aber ich betrachte mich ja auch nicht als Musiker. Mhm. Ich bin ja auch irgendwie so eine Mischung. Früher hatte man gesagt, ein Bastard, ein Bangert, ne? Eine Mischung zwischen DJ, Cutter und Komponist und Texter. Alles so zu gleichen Teilen. Deswegen, ich habe keine Ausbildung, es ist alles autodidaktisch. Muss aber kein Hindernis sein, glaube ich, um Karriere zu machen. Ich glaube, Paul McCartney kannte auch keine Noten. Ne? Und was rauskam, hören wir ja alle immer noch seit 100 Jahren. ist ja wunderbar.
Was war denn dein erstes, also gut, du sagst jetzt, du bist kein Musiker, aber irgendwie hast du natürlich so eine Art Musikprojekte, Bandprojekte gemacht. Mhm. Was war denn der erste Schritt?
Folkmusik hier auf den Fußgängerzonen dieser Welt haben wir unsere damals noch politischen Lieder getrellert und haben dafür mehr oder weniger Geld bekommen. Freiburg war immer gut auf der Straße. Ulm war ich, glaube ich, nie. Ansonsten konnte man da blendend davon leben. Wenn man jung ist, ist es ja auch charmant. Und dann hatte ich aber immer mal wieder Lust, da mein eigenes Studio parallel aufzubauen, also mit dem Geld. Dann kam die erste Tonbandmaschine. Dann gab es natürlich Vorbilder. Holger Zucker fällt mir gerade ein, von Can. Mhm. Holger Zucker war ein begnadeter Bandjongleur, der schneidet, dreht um und vorwärts, rückwärts, langsam, schnell und alles ohne Computer. Und das ist Musik, die hat mich begeistert und das wollte ich auch. Dann habe ich Hörspiele gemacht viel, habe für Kinder viel gearbeitet, einfach auch, weil man mit Musik nicht richtig viel Geld verdienen kann, unter Umständen.
Und irgendwas muss man erleben. Ne?
Und deswegen hatten wir auch, wie gesagt, viele, viele Side-Projekte gemacht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Schule gewesen. Und irgendwann hatte ich dann dieses Studio zusammen und habe dann angefangen, Songs zu basteln. Und der Rest ist Zufall. Fügung, Glück, ja.
Exemplarisch dafür steht, glaube ich, ein Songtitel, der war, glaube ich, auf der letzten Die Fest drauf, Just a File, oder?
Ja, das ist so meine persönliche Einschätzung im Moment, wo es denn mit der Musik hingeht oder vor allem mit den Musikkonsumenten. Ich bin ja noch da, sage ich mal, ein bis zwei Generationen weiter vorne. Für mich bedeuteten Schallplatten irgendwie das Gesamtkunstwerk und momentan ist es einfach, wenn man es negativ betrachten möchte, ein Stück Data, ein File. Man kann es so und so sehen. Also das Leben haucht immer der Konsument dem Musikstück ein. Es geht aber auch mit Filmen, Bildern oder Geschichten, es ist das Gleiche. Mhm. Der Wert wird immer durch den Konsumenten bestimmt und nicht durch den Produzenten. Was es für dich bedeutet, wie wertvoll ein Lied ist, das dich erwischt, zu Tränen rührt oder amüsiert, das ist liegt im Ohr des Betrachters, beziehungsweise des Konsumenten. Ne? Und jetzt, im Moment zum Beispiel, habe ich ganz aktuell den Faden verloren. Wo sind wir hergekommen, was die Frage betraf nochmal? Just a File war
Just a File,
genau.
Das hast du mich selber in Verlegenheit gebracht.
Aber ist auch nicht schlimm. Das ist live. Jedenfalls, Just a File ist so ein bisschen die Betrachtung oder die Überlegung, was ist das? Ist es ein Stück Daten oder ist es das wichtigste Lied in meinem Leben? Warum? Weil es bewegt mich, es rührt mich an und so weiter. Und das findet man auf dem Stück Just a File, Just What It Is.
Dann würde ich sagen, jetzt machen wir einen kleinen Break und hören uns Just a File einfach mal an.
Können wir machen.
Just a File, das war jetzt DFAS. Zuletzt haben wir gesprochen, heute übrigens bei uns hier in der Plattform zu Gast, Pete Baumgartner, der Mann hinter DFAS oder ich weiß nicht, wie bezeichnest du dich überhaupt? Bist du der Bandleader?
Kannst du alles sagen, nur Mastermind gefällt mir nicht so gut, weil das ist so ein
Abgriff. Das fällt sehr oft, Mastermind.
Ja, eben, vorhin hast du mal Macher gesagt, auch schön, aber einer muss ja irgendwann die Entscheidung treffen. Einer muss die Freunde anrufen, einer muss die Grundlage schaffen und das bin meistens ich jetzt. Aber DFAS ist ja so ein offenes Projekt, wo es weniger um Personen geht, sondern immer um das Produkt, immer um den Song, immer um das Lied. Also ich habe ja mit unheimlich vielen Menschen auf DFAS Platten zusammengearbeitet und das Kriterium war immer das Lied.
Also wenn wir jetzt da ganz zurückgehen, wenn man sich die ersten beiden DFAS-Platten, ich glaube die ersten beiden waren es noch, die sind ja so eigentlich fast wie eine andere Band in Anführungszeichen, die klingen auch ganz anders. Wie kam das eigentlich damals dazu? Also was war so die Intuition für das erste DFAS-Album?
Ich glaube, ich habe vorhin schon mal die Begriffe Glück, Zufall irgendwie erwähnt. Da würde ich mich nochmal drauf zurückführen, weil ich habe natürlich neben meinen Jobs, die man so macht, um Geld zu verdienen, habe ich immer an Songs gebastelt. Und irgendwann traf ich dann zufällig bei einem gemeinsamen Bekannten, meinen jetzigen Labelpartner Haluk Soyoglu, dem ich diese Kassette, damals gab es Kassetten, das waren so kleine Bänder, die man dann in so
C60 und C90.
Genau, ganz wichtig, C60, C90. 120 war zu lang, die haben sich zu leicht verknotet.
Ja, das ist richtig.
Und dem gab ich diese Kassette dann und der meinte, da könnte ich was machen. Er war damals bei Mole einfach der Mann. Und da haben wir die erste DFAS-Platte zusammen rausgebracht. Entschuldige. Und dann kam der Kollege, Partner von ihm und sagt, das muss auf die Bühne. Sag ich, ich bin kein Bühnenmusiker, ich kann das nicht. Also nicht in der Form, wie ich das gerne gemacht hätte. Und dann habe ich mich mit Profis zusammengetan, eben mit der Pat Appleton oder dem Carl Frierson oder auch der Barbara Lahr, die dann diese Musik auf die Bühne gebracht haben. Und dadurch hat sich natürlich über die Jahre auch der Charakter der Band verändert, logischerweise. Mhm. Die ersten beiden Platten, oder die erste zumindest, die ist komplett auf meine Mist gewachsen. Die habe ich jetzt über die Jahre zusammengebaut. Und danach hatte ich aber Partner. Und ich finde es wichtig, dass auch jeder seinen Beitrag und seinen Teil dazu beiträgt, zu so einem Gesamtprodukt. Und da tauchen natürlich verschiedene Färbungen auf. Deswegen hat sich die Musik schon gewandelt über die Jahre. Ob zum Guten, ob zum Schlechten. Wenn da 5 Hörer gehen, kommen neue 5 dazu. Das ist immer so ein fließendes Ding, denke ich mal. Aber das muss man einer Band auch zugestehen, dass sie mal so einen Haken schlägt.
Ja, der Haken war ja schon ordentlich.
Oh ja, Gott.
Oh ja. Nee, aber er war auf jeden Fall merkbar. Ja.
Für dich als persönlich jetzt.
Ja,
ne?
Ja, das war also die erste, ich weiß gar nicht, wie hieß sie gleich mal? Was war die
erste
Schlange,
war,
ne?
Die erste war DJ Nice Gravity 97. Ja, genau. Die zweite war dann God's Dog mit der Schlange.
Ach, das war die mit der Schlange. Mhm,
ja. Da war auch der große Mega, oh, Mega ist ein tolles Wort, oder?
Mega ist
Mega,
super.
Das ist ein super Wort. Der Mega-Hit Mambo Grace drauf, der uns dann doch einigermaßen weit nach vorne gebracht hat und wir dann den Sprung auch sogar bis Kanada irgendwie machen durften.
Ja, Mambo Grace ist, glaube ich, sogar irgendwann mal mit dem Film-Soundtrack gelandet, ne?
Öfter mal, ja. Wobei, Hollywood haben wir gecaptured, jawohl. Hollywood haben wir eingenommen mit Jim the Jim. Das war bei einer Neuauflage von einem Hitchcock-Film. Ist leider gefloppt. Aber war immer in Hollywood, war Mark Wahlberg, Hauptdarsteller. Der Film ist gut, aber halt für Hollywood zu gut. Also er ist nicht griffig genug, der war zu künstlerisch angelegt. Deswegen kam der auch nie groß raus, aber ist für mich schon ein großes Ding auf einer Hollywood-Produktion als Titelstück, ist schon klasse gewesen.
Jetzt springe ich gedanklich, weil du hast mir da gerade ein Stichwort gegeben. Hast du denn ansonsten mal Filmmusik gemacht? Jetzt mal unabhängig davon, also Filmmusik, die auch von vornherein als Filmmusik angelegt war?
Schön, dass du dieses Thema ansprichst, weil das ist so eine Aufgabe, die ich noch hoffentlich vor mir habe. Das ist eine reizvolle Aufgabe, wenn auch nicht immer erbaulich, weil ich habe einen Freund, der macht das öfter, der stöhnt, weil die besten Passagen dann immer am Schluss dem Schnitt zum Opfer fallen, an Musikpassagen, wo er 3 Wochen dran saß. Aber das würde ich gerne noch machen, weil das ist auch faszinierend, das Zusammenwirken von Bild und Ton. Aber die Festmusik wird überwiegend im Moment zumindest bei Fernsehserien oft verwendet oder auch
auch Reportagen.
Reportagen und so Sachen. Aber viel Musik, das nennt sich ja dann Score-Musik. Also wenn da jemand irgendwie Film macht und ein Angebot hat, ich bin da offen für alles. Würde Spaß machen. Ansonsten mache ich jetzt meine eigenen kleinen Filmchen, weil ich mich gerade in so ein Videoprogramm da einarbeite. Und das macht auch sehr viel Spaß.
Ist das ein neues Gebiet für dich? Hattest du früher noch nicht gemacht?
Nee, in der Form noch nicht. Es gab ja die Tools auch noch nicht früher. Also die Produktionsmittel, die waren ja immer erschwinglicher. Das ist ja klasse. Und jetzt habe ich mich da mal hingesetzt und es hat mich begeistert. Das ist, ich nenne es Hobby. Also ich kam darauf, weil man ja jetzt im Internet auch Musik hören kann, aber das ist denkbar langweilig, wenn man auf einen schwarzen Monitor starrt und das Lied hört. Das funktioniert nicht. Also baue ich kleine Filmchen dazu, die wiederum zeigen Touralltag, Hotelzimmer von innen, von außen und so weiter. Aber das macht richtig Spaß.
Hast du auch Ambitionen, mal was Längeres zu machen? Also Richtung Spielfilm ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber...
Ich glaube, das ist eine teure Angelegenheit. Also ich merke, ich habe jetzt speziell eine Szene mal gedreht mit einem Fahrradfahrer, den ich da haben wollte, für die Produktion, die ich mit der Sandy Wolasch gemacht habe. Das heißt irgendwie, die Nummer heißt All But on the Bicycle. Geht um Albert Hoffmann. Wer ihn nicht kennt, muss man nicht kennen.
Ja, wer ist denn Albert
Hoffmann? Albert Hoffmann ist ein, ich glaube, Chemiker gewesen, Wissenschaftler, Schweizer und hat per Zufall damals LSD entdeckt und hat es sich dann irgendwie zufällig über Fingerkuppen irgendwie in den Organismus alles zugeführt. Klar. Und auf seinem Weg mit dem Fahrrad nach Hause ist das dann wohl durchgebrochen und er hat Dinge gesehen, die er Tag vorher noch nicht gesehen hat.
Und dann plötzlich ein neues Haus.
Ja, das, wie gesagt, das Lied heißt Orbit on the Bike und soll diese Fahrt mit dem Fahrrad nach Hause beschreiben. Der tiefere Grund dafür ist nicht, dass ich jetzt ein großer Freund chemischer Drogen wäre, aber ich glaube, dass diese Entdeckung die Lyrik in der Popmusik enorm beeinträchtigt, wenn nicht beeinträchtigt, beeinflusst hat. Vielleicht auch beeinträchtigt, ich weiß es nicht. Es kommt auf die Dosierung an. Aber ich glaube, das hat der Lyrik in der Popmusik, also Texten und der Art, wie man die Texte dann interpretiert oder auch Musik dazu macht, hat das schon sehr beeinflusst, meiner Meinung nach. Sollte man nicht unterschätzen.
Ja, es ist richtig witzigerweise, aber wenn man das dann auch so dieses rückwirkend sieht, wenn du es gerade ansprichst, oft wurde ja auch dann ab diesem Zeitpunkt was reininterpretiert, so nach dem Motto, das muss unbedingt was, oh, das ist ganz klar was auf Droge entstanden ist, wo dann die Musiker selber gesagt haben, ist überhaupt nicht so. Ja.
Nee, das muss auch nicht zwingend sein.
Ein Beispiel ist ja Lucy in the Sky, von dem ja hartnäckig behauptet wird, dass er dann, Lennon hat das ja dann hartnäckig behauptet, das hat überhaupt nichts mit Drogen zu tun, das meint ihr nur alles so, ne? Weil das da irgendwelche Elefanten durch die Gegend fliegen.
Oder das so. Ist ja noch der Punkt, ganz kurz nur, um diese Fahrradgeschichte abzuschließen. Da habe ich gemerkt, an dieser einen Fahrradsequenz, die ich für dieses Video gemacht habe, wie teuer und zeitaufwendig Film ist. Deswegen werde ich meinen ersten Spielfilm wahrscheinlich mal irgendwann in 10 Jahren machen, wenn überhaupt. Aber das wollte ich jetzt nur abschließen. Was du eben gesagt hast, ist diese berühmte Eigendynamik, die Musik entwickelt manchmal plötzlich. Du sendest dieses Lied raus und wirst angesprochen auf Dinge, die du nicht beabsichtigt hast. Aber das meine ich auch vorhin, in dem Moment, wo du den Song rausgibst, veröffentlicht, ist es nicht mehr deiner. Also zumindest behalte ich es so. Ich gebe dann ab, ich lasse los, einerseits, um nicht ganz so verletzt zu sein, wenn er dann floppt, und zum anderen, weil ich einfach diese Vielschichtigkeit, wie man Musik hört, die kann ich nicht beeinflussen. Ich habe natürlich eine Idee, aber der Hörer oder die Hörer haben vielleicht ganz andere Ideen. Insofern, und das ist ja die Kraft von Musik, dass sie einfach inspiriert oder die, dass sie dich emotional berührt oder was zum Schwingen bringt. Das sieht bei jedem anders aus.
Okay, da würde ich sagen, da machen wir jetzt einen kleinen Break. So, und das war jetzt Albert on the Bike. Das Stück, über das wir davor schon gesprochen hatten mit dem Pete Baumgartner, der heute bei uns in der Plattform zu Gast ist. Albert on the Bike, das Stück über den Mann, der das LSD, ne, was war's, LSD?
Ne? Ja, genau.
Das LSD entdeckt hat. Auch eine lustige Geschichte.
Ne? Finde ich auch, wobei man ja fast den Eindruck gewinnen könnte, ich wäre hier unterwegs und würde hier Drogen verherrlichen. Nein, aber es ist einfach ein Thema, das man auch nicht so einfach unter den Tisch fallen lässt.
Ne? Ein Thema, das ich auf keinen Fall auch unter den Tisch fallen lassen möchte, ist natürlich das Label Facedelic. Mhm. Wir haben jetzt über D-Fest gesprochen, wir haben über deine Jugend in Heidelberg gesprochen und ein wesentlicher Bestandteil der letzten, wie alt ist Facedelic? 10 Jahre?
Facedelic ist ziemlich genau so 1-2 Jahre nach D-Fest auch entstanden.
Ist ja 2000. Doch auch etwas, was inzwischen ein Labelkatalog von, ich habe es vorher mal richtig rausgelesen, über 20 Titel schon hat. Wie entstand denn dieses Label?
Naja, damals gab es ein bisschen Probleme, glaube ich, bei der Plattenfirma, bei der Haluk beschäftigt war damals und Mohl auch federführend gemacht hat. Und es hat sich dann angeboten, dass wir uns da selbstständig machen, beide. Ne? Und D-Fest hatte zu der Zeit gerade einen Major-Deal unterschrieben bei Universal. Für uns eine ganz wichtige Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und das heißt, wir hatten ein bisschen Spielgeld und haben uns da einen Traum verwirklicht einfach, den wir dann gelebt haben und haben geguckt, was kann man denn noch veröffentlichen aus der großen Familie D-Fest. Man muss dazu sagen, es gibt ja bei D-Fest auch die Pat Appleton, den Carl Frierson, den Otto Engelhardt, alles gestandene Musiker, die ja oft auch sich ein bisschen in dieses D-Fest-Korsett hineinzwängen mussten, was ich da ausbaldowere. Mhm. Und um denen dann die Freiheit zu geben, eigene Produktionen zu veröffentlichen, haben wir dieses Label gegründet. Das war die Initiative, den Leuten eine Plattform zu bieten.
Also im Klartext, ihr habt dann auch diesen Künstlern, die oft mit euch eigentlich zusammengearbeitet habt, die Möglichkeit gegeben, auch mal Solo-Platten zu machen.
Genau,
zum Beispiel Barbara Lahr, denk ich da zum Beispiel.
Oder? Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Gerade Barbara war mir sehr wichtig, weil Barbara ist für mich ganz groß. Eine unheimlich gefühlvolle Sängerin und auch Schreiberin, die meiner Meinung nach nie diese Anerkennung bekam, die sie hätte bekommen sollen. Fantastische Künstlerin und mit ihr haben wir, wie gesagt, 2 bis 3 fantastische Platten meiner Meinung nach gemacht.
Sie war eigentlich eher Background-Sängerin, glaube ich, im Leben davor, oder?
Nein, nicht? Nie. Barbara kann Background gar nicht singen, die muss in der Mitte sein, okay. Vorne. Barbara hat, sie ist ja auch jetzt im Gegensatz zu Pat Appleton nicht die begnadete Sängerin, aber sie hat Ausdruck. Es ist, ich möchte jetzt der Pat auch nicht das abschreiben. Die hatte natürlich auch, aber Barbara ist so ein, ist sehr schwer greifbar. Ne? Und die könnte sich nicht in den Chor einordnen. Das könnte sie nicht. Okay. Sie muss ihr eigenes. Ihr Kopf ist zu groß.
Ich hatte irgendwas im Kopf, was sie davor gemacht hat, bevor sie diese Soloalben gemacht hat. Da war sie irgendwie, war sie nicht mal mit Dissidenten oder
irgendwie sowas? Nee, Barbara
war Abitur. Habe ich da etwas ganz Falsches im Kopf?
Nee, ganz im Gegenteil. Du bist nah dran. Die Dissidenten hießen nur Guru Guru.
Ah, jetzt.
Auch Guru Guru, die ja auch bei uns aus der Ecke stammen, aus dem Odenwald. Der Mani, den sehe ich am Sommer noch. Also alte Krautrock-Schlachtreuser, genau, sag ich mal. Und da hatte sie in der Saison mal mitgespielt. Mani hatte auch dauernd wechselndes Personal gehabt früher. Und hatte ihre eigene Band Sante Liebe, hat also in Mannem richtig rumgewildert und war eigentlich eine Nummer bei uns. Und ich habe sehr genossen, mit ihr zusammenzuarbeiten, was nicht immer einfach ist, aber darum geht es ja im Grunde auch im Endeffekt, dass man sich da zusammenrauft und sich an der Arbeit orientiert. Und wie gesagt, die Platten finde ich persönlich, gehören zu meinen Lieblingsplatten. Also die erste La und auch die Undo. Undo könnte ich jedem nur ans Herz legen, der heute auf, ja, ein bisschen Norah Jones war anspruchsvoller, würde ich mal sagen. Ganz gemein?
Nee.
Kann man doch mal. Nicht mein Gott.
Dann würde ich sagen, jetzt hören wir uns ein Stück von Barbara Lahr an.
Gerne.
Was hast du denn rausgesucht vor uns?
Gute Idee, weil ich habe die Titel von ihr nicht im Kopf. Aber oh, du kannst eigentlich von Undo kannst du eigentlich alles nehmen. Suchst du dir aus. Sie sind alle durch die Bank weg klasse. Ich habe zwar bestimmt ein, zwei Lieblingslieder aus der Platte, aber bin jetzt ganz schlecht vorbereitet. Erwischt es mich auf dem linken Fuß, weil mir jetzt ausgerechnet kein Titel einfällt.
Kein Problem, dann drücken wir jetzt einfach mal auf Play.
Oder auf Random.
Long ago, we each had a role to play. Temptation and seduction.
Das war Barbara Lahr, also ein ganz großer Favorit von ihr auch. Heute zu Gast bei uns in der Plattform ist Pete Baumgartner und zuletzt haben wir über Gäste und Musiker gesprochen, die sich auf Fuzzadelic versammeln. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema. Du hast mir hier gerade vorhin eine CD in die Hand gedrückt, die mir bisher unbekannt war. Ich wusste zwar, dass so etwas existiert, aber ich hatte sie noch nie in Händen. Ich zeig dir was. Baumgartner, Maase und Winter. Das sagst du, da ist so eine Art Hörbuch. Was
ja,
hat es denn damit auf sich?
Hörbuch mit Musik, würde ich sagen. Mhm. Und zwar habe ich den Christopher Winter getroffen über die Zusammenarbeit bei meiner Soloplatte, also als Maler. Er malt ganz großflächige, bunte Bilder, fast so comic-mäßig, sehr realistisch. Und die haben mir so zugesagt und darüber haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns entschlossen, wie gesagt, da wir ja große Verpackungsfreunde sind, also edle Produkte gerne schaffen, ein Booklet zu machen mit 9 Bildern von ihm, natürlich verkleinert auf CD-Format und dazu passend 9 Geschichten, die wiederum ein anderer Freund von mir, der Manfred Maser, geschrieben hat. Das heißt Bildbetrachtungen und das findet man auf dieser CD vertont von mir mehr oder weniger, weil ich ja vom Hörspiel komme. Ich finde Hörspiel, wie auch übrigens Radio, was ich ja im Grunde nichts gibt, das ist ja wie Cousin und Cousine, das Hörspiel ein sehr heißes Medium, so wie das Buch, weil man muss die Bilder selbst gestalten im Kopf. Und ganz im Gegensatz zu TV, wo man ja Bilder geliefert bekommt. Hörspiel ist leider ein bisschen unterschätzte Form der Kunst, wird im Moment immer ganz wenig, man hört wenig, vielleicht bei Kindern noch.
Ah, würde ich jetzt aber, Pete, würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil der Hörspielsektor ist eigentlich im Moment ja eigentlich total am Abgehen. Allerdings ja, muss man sagen, dass es vielleicht nicht immer ganz so die tolle Qualität ist.
Ne? Das kann sein, widerspreche mir gerne, weil ich wäre froh, es wäre so, aber du sprichst wahrscheinlich von Hörbüchern. Ich spreche von Hörspielen. Das heißt mit Ton, dass du also das Knarzen der Tür noch hörst und den wegfahrenden Kutschenwagen, keine Ahnung. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber es ist auch eine Form von Unterhaltung, die finde ich sehr anspruchsvoll ist. Aber wie gesagt, du hast recht, das Hörbuch und der gesprochene Text, der ist wieder ein Thema. Das finde ich auch schön. Deswegen haben wir ja auch nicht zuletzt diese Platte gemacht, weil ich endlich die Chance hatte zu sagen, komm, das würde ich auch gerne mal machen, lass uns das machen. Liegt natürlich wie Blei in den Regalen, aber das ist kein Grund, es nicht zu tun. Wie gesagt, das Ding heißt, ich zeig dir was. Und wenn du Lust hast, ist es natürlich ungewöhnlich, jetzt in der Musiksendung plötzlich Sprache auftauchen zu lassen. Aber so 1-2 Minuten oder was, wie lange? Ich glaube, es sind gar keine 2 Minuten. Die würden auch die Hörer verkraften, schätze ich mal.
Da würde ich sagen, dann lassen Sie das einfach mal in Ich zeig dir was reinhören.
Das Stück heißt Blinder Glaube.
Es war einmal ein Mädchen. Das lief mit verbundenen Augen durch den Wald. Und wie schnell sie auch rannte, weder lief sie irgendwo dagegen, noch stolperte sie.
So klingt Pete Baumgartner, wenn er ein Hörbuch macht. Blinder Glaube war das jetzt, ne? Aus dem Album Ich zeig dir was. Das war nicht das einzige Hörbuch, das du gemacht hast, oder doch?
In dem Fall für Erwachsene doch. Muss nochmal ein Kompliment an die Nina Sander, würde ich gerne noch loswerden, die Sprecherin, die das wirklich auch toll gemacht hat. Aber ich habe für Kinder viele Hörspiele gemacht früher. Und das ist auch eine super Schule, weil Kinder, die kritisieren dich ja nicht und sagen, diese Stelle fand ich jetzt aber langweilig, sondern Kinder stehen auf und gehen, machen was anderes. Das heißt, du musst also schon Spannung erzeugen permanent. Und insofern bin ich dankbar für diese Lektion, die ich da gelernt habe, weil das findest du wiederum auch jetzt in Diefers Musik, also Elemente der Hörspielkunst, sage ich mal. Mhm. Wenn du dir einige Songs mit Kopfhörer anhörst bei Diefers, dann geht das sehr in die Tiefe, ne? Also mit verschiedenen Klangebenen und so weiter. Ja,
ja, so also klingt. Wenn man, ich denke jetzt gerade nur eines der bekanntesten Stücke von euch, der Mambo Grace, der fängt ja an wie ein Hörspiel. Ne?
Das ist so richtig ganz Film, gemein, ne? Geklaut, ja. Aber das sind halt so atmosphärische Sachen.
Die Look, the Orchestra.
Muss irgendwie so ein B-Movie gewesen sein. Ne? Also ganz naiv noch reingeschnitten. Aber tok, da kamen bis jetzt noch keine Klagen von irgendwelchen amerikanischen Juristen und Anwälten.
Der Regisseur hat es wahrscheinlich selbst schon längst vergessen.
Ach, das ist die Archive sind so groß, da weiß man gar nicht. Ich habe einmal versucht, ein Stück frei zu bekommen von, wie hieß er? Jesse Jackson, glaube ich, eine Osterpredigt oder sowas, wo ich dachte, Mensch, das ist so ein schönes Stück Wort, das muss ich jetzt mal klären. Hab dann bei der Firma angerufen, die wussten gar nicht, dass die das haben. Und dann denke ich mir, naja, dann lass es entweder bleiben oder man macht es wild, beziehungsweise unerlaubt. Aber egal, was ich mache, es wird sehr verantwortungsvoll behandelt. Und ich mache es nur im besten Wissen und Gewissen und versuche, die Protagonisten in bestem Licht erscheinen zu lassen und so weiter. Also ich habe großen Respekt, weil ich bin ja Sample-Künstler. Stehst ja mit einem Bein immer im Knast. Mhm. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich noch heil davon gekommen. Toi.
Okay.
Lass uns das Thema wechseln.
Ja, das Thema wechseln. Wir können gar nicht mehr so viele Themen wechseln, denn wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung hier in der Plattform angekommen. Allerdings eins möchte ich da auf jeden Fall jetzt noch ansprechen. Es liegt nämlich was Neues von Piet Baumgartner in der Pipeline. Das nennt sich Quicksand. Mhm. Bist aber auch du, ne?
Ja, da können wir fast sogar den Kreis schließen nach Ulm, den ich eingangs weil die Sandy Wollasch, die mit mir das Album da zusammen bestreitet, die habe ich kennengelernt über den Helmut Hadler. Die hat früher bei Helmut gesungen und ich habe dann auch einen Remix gemacht für Helmut mit ihrer Stimme und sie hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Das Stück hieß Sunny Jay. Also das Stück hieß Sunny Jay und das habe ich geremixt. Und seitdem hat mich die Stimme von Sandy nicht mehr losgelassen. Und jetzt hatte ich Gelegenheit, mit ihr länger zu arbeiten, also über so ein halbes Jahr. Und rausgekommen ist dieses Quicksand-Produkt.
Also das ist quasi sie und du.
Genau.
Das Duo nennt sich zusammen Quicksand. Kommt raus im Januar?
Im Januar.
Hast du gesagt, ja. Wir haben vorher schon Orbit on the Bike daraus gehört. Mhm. Das war ja auch schon ein Ausschnitt aus diesem Album. Ist ja toll, hier bei FreeFM wieder so brandheiße Sachen zu präsentieren.
Tja.
Du hast dir noch ein anderes rausgesucht. Du sagst, das klingt voll nach Weihnachten. Oder ist dein Weihnachtsspecial, weil wir können ja alle diesen anderen Kram nicht mehr hören.
Also wenn jemand mal eine Alternative zu Last Christmas möchte, dann kann er die Nummer auflegen. Mhm. Soll ich sie anmoderieren bei Gelegenheit? Bin ich soweit?
Nein, noch nicht ganz, okay. Weil wir sind am Ende der Sendung und ich möchte mich jetzt von dir verabschieden. Mhm. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns in der Plattform zu Gast zu sein. Piet, wir wünschen dir auf jeden Fall toi für alle weiteren Projekte und hoffen, dass wir dich mal wieder in Ulm zu sehen oder zu hören bekommen.
Gerne doch. Vielleicht klappt es ja auch mal, dass ich einen von den Jungs hier treffe und vielleicht machen wir mal gemeinsam eine Session hier mit dem Joe oder dem Helmut oder sonst wem. Ich komme gern wieder.
Okay, ich nehme dich beim Wort.
Hallo Ulmer in diesem Sinne.
Also das war die Plattform auf der 102,6. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter. Die Technik hat heute die Nadine besorgt. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Zu Gast bei mir war Piet Baumgartner und jetzt hören wir Ding Dong Day.
Somewhere close to west, northwest, that's where desire used to hide.